Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA steht unmittelbar vor den Playoffs und auch in der Western Conference treffen logischerweise die besten 8 Teams aufeinander. Im Westen, da zitterten bis zuletzt die Minnesota Timberwolves, ob sie denn den Sprung endlich mal wieder hineinschaffen. 2004 waren sie das letzte Mal dabei, 2018 ist es endlich wieder soweit. Die Denver Nuggets müssen mit der unglaublichen Bilanz von 46-36 am Ende die Segel streichen. Und unglaubliche Bilanz, das trifft's auch bei den Houston Rockets. Außerdem sind die San Antonio Spurs natürlich wieder dabei, die Golden State Warriors, der amtierende Champion, die Trailblazers, die Pelicans ohne DeMarcus Cousins, das ja Star-Trio der Oklahoma City Thunder und die Utah Jazz, die schon völlig weg vom Fenster schienen, als Mitte Januar Rudy Gobert zurückkehrte und es letzten Endes dann sogar fast noch zum Heimvorteil geschafft hätten. Das sind die 8 Teams, über die wir sprechen wollen. Das sind die 4 Begegnungen, über die wir sprechen wollen, hier bei Triple Double auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite begrüße ich 2 Gäste. Das ist zum einen Dominik Cisani und das ist zum anderen Lars Mahndorf. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Ja, wir wollen bei der Western Conference oder in der ersten Runde der Western Conference mal verkehrt herum anfangen. Nicht bei den an Nummer 1 gesetzten Rockets, sondern bei den beiden Teams, die an 4 und 5 gesetzt sind. Die Utah Jazz sind letzten Endes dann doch noch aus dem Heimvorteil herausgefallen, sind auf 5 eingelaufen. Die Oklahoma City Thunder konnten sich zumindest noch den Heimvorteil sichern. Aber Lars, man muss ganz ehrlich sagen, vom Team um Russell Westbrook hat man vor der Saison trotz aller Anpassungsschwierigkeiten und was man natürlich so vorher schreibt und redet, irgendwie mehr erwartet, als am Ende so mit Ach und Krach auf Platz 4 einzulaufen.
Ja, schon irgendwo, aber wenn du dir mal anguckst, was dann am Ende durch die Umbauten und durch die Trades für den Kader rausgekommen ist, ist das dann auch nicht unbedingt überraschend, denn sie haben eben dann auch so ein paar Spieler, die vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen oder aber eben auch nicht mehr auf der Höhe ihres Geschehens sind. Und dann haben sie dazu natürlich auch noch Pech gehabt, dass ihnen ein richtiges Kernstück da rausgebrochen ist mit Andre Roberson, der ja sozusagen so ein bisschen der Kleber war, der da die Verteidigung zusammengehalten hat. Und das könnte dann eben auch noch dazu geführt haben, dass sie da das eine oder andere Spiel am Ende nicht gewonnen haben. Ja, und vielleicht ist das auch so ein bisschen jetzt so die Wahrheit, um einfach mal zu zeigen, wohin man mit dem Stil von Russell Westbrook auch mit besseren Spielern kommt. Das ist eben meiner Meinung nach auch eine Auswirkung dessen, was er zeigt oder auch nicht zeigt. Also ich glaube, das ist eine direkte Folge von dem Stil von Westbrook, mit dem du eine gewisse Anzahl Spiele gewinnen kannst. Und dann ist auch gut. Und solange du diesen Stil spielst und nicht versuchst, was anderes zu machen, dann weißt du im Grunde fast, wenn sich keiner verletzt, was dabei rauskommt. Da gibt es leichte Ausschläge nach oben oder unten, aber ansonsten ist das soweit schon okay. Also ich habe persönlich vor der Saison nicht erwartet, dass sie direkt oben mit den großen Mannschaften mitspielen. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Spurs vielleicht sogar noch hätten besser sein können, wenn die nicht Kawhi Leonard die fast komplette Saison verletzt gehabt hätten, dann ist das schon okay, was die Thunder am Ende da als Bilanz haben.
Ja, du hast so ein paar Punkte angesprochen. Carmelo Anthony ist sicherlich nicht mehr der Spieler, der er einst war. Großer Name, aber die Leistung eher überschaubar. Russell Westbrook und Paul George hatten Spiele, in denen sie wirklich hervorragend harmoniert haben, hatten aber eben auch Spiele, in denen Paul George irgendwie so ein bisschen doof abseits des Balles stand, Dominik, und Russell Westbrook doch wieder die One-Man-Show abgezogen hat. Was müssen die Oklahoma City Thunder verglichen mit der Regular Season verbessern, damit sie in der ersten Runde gegen die Utah Jazz eine Chance haben? Denn die Utah Jazz sind ein Team, das wie gemacht scheint für Playoff-Basketball.
Definitiv, ja, also gerade mit ihrer Defense sind sie enorm schwer zu knacken. Aber bei den Thunder, da bin ich ja ein wenig der Meinung von Lars. Ich hatte zu Beginn der Saison schon relativ große Erwartungen an sie, aber im Laufe der Saison muss ich ehrlich sagen, dass mir selten ein potenzielles Top-Team weniger zugesagt hat als diese Thunder. Klar, der Ausfall von Roberson hatte einen riesen Einfluss auf sie, denn mit ihm hatten sie ein Defensive Rating von 96 und ohne ihn liegt es bei 100. 7, aber das darf normalerweise nicht die ja, die Ausrede sein, dass sie auch offensiv einfach nicht gut, nicht so gut sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Denn wenn man sich ja sie mal ansieht, sie sind in der Transition, sind sie nicht gut. Sie sind im Pick and Roll jetzt nicht wirklich gut. Sie treffen ihre Spot-Ups nicht. Und in den Dingen, in denen sie eigentlich gut wären, so nach Screens oder nach Cuts, diese Sachen werden kaum genutzt. Also ist da schon ein wenig vergeudetes Potenzial. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt das in den Playoffs irgendwie schnell umsetzen können. Und ja, schlussendlich wird es halt wieder daraus hinauslaufen, dass sie hoffen müssen, dass George seine Dreier trifft, dass Melo vielleicht mal irgendwas trifft und ja, dass Westbrook halt sein Ding abzieht, wie jetzt in den letzten 3-4 Spielen.
Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen so gewesen, Lars, dass die Oklahoma City Thunder immer dann, wenn sie so ein bisschen mit dem Rücken auch zur Wand standen, als sie jetzt zwischenzeitlich sogar drohten, aus den Playoffs rauszufallen, eben ihre Leistung gebracht haben. Außerdem haben sie 11 Spiele gegen die Rockets, Warriors, Raptors und Cavaliers zusammen gemacht, stehen dabei 7-4. Also das ist keineswegs so, dass sie gegen die Top-Teams oder die vermeintlichen Top-Teams da schlechte Leistungen abliefern. Ja, und nichtsdestotrotz weiß man eben nicht so richtig, wie man dieses Team greifen soll. Ist es letzten Endes doch nur die One-Man-Show von Russell Westbrook oder ist es ja eine Koexistenz mit Paul George? Ja, was fängt man mit diesem Team an? Ist es tatsächlich nur die mangelhafte Offense, die gerade eben von Dominik schon angesprochen wurde, oder sitzt dieses Problem eben doch noch tiefer?
Naja, was heißt noch tiefer? Also ich meine, mangelhafte Offense reicht ja schon erstmal aus. Also Russell Westbrook ist ein super Spieler, aber Russell Westbrook macht andere Spieler nicht unbedingt besser. Wir haben in der letzten Folge über Victor Oladipo geredet. Wo hat er letztes Jahr gespielt? Oklahoma. So. Wie spielt er dieses Jahr? Wie hat er letztes Jahr gespielt? Also, das Potenzial wäre ja da gewesen. Und er ist ja auch ein jüngerer Spieler. Ein Spieler, der vielleicht dann auch, sag ich mal, etwas besser gepasst hätte als Paul George oder Carmelo Anthony zu Russell Westbrook. Also, da sieht man schon, dass er Spieler, die noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben, eben nicht besser macht. So, das gelingt ihm nicht. Und er ist auf der anderen Seite aber eben auch jemand, wo du dich darauf verlassen kannst, was du bekommst. Die Frage ist, ob das, was du bekommst, dann eben auch ausreicht. Also ein Triple-Double schön und gut, wenn dabei aber die Quote nicht stimmt oder dann eben er auch der Einzige ist, der irgendwo den Ball in der Hand hat und die anderen stehen alle nur rum und warten und da ist wenig an Spielzügen zu sehen, dann nützt dir das Triple-Double auch nichts. Und auch das ist ja etwas, was es schon zu Zeiten von Kevin Durant gab, mit ihm zusammen. Und er ist eben seitdem auch da geblieben und der einzige gemeinsame Nenner dieser Teams, glaube ich, mit Steven Adams zusammen. Und ja, dann bleibt am Ende eben auch nur, dass er irgendwo das Ergebnis der Thunder mit beeinflusst. Ich glaube auch, dass sie eben sehr unterschätzt haben, und auch da nehme ich mich nicht aus, wie stark denn Carmelo Anthony mittlerweile eingeschränkt ist zu dem Carmelo Anthony, den wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben. Der ist halt einfach, oder der wird einfach alt. Auch da muss man natürlich sagen, das ist auch immer noch ein gewisses Niveau. Sicherlich kein komplett schlechtes, aber da ist dann eben auch die Frage, ob der mit seiner Art zu spielen dann eben auch wieder zu Westbrook passt. Also er ist halt nicht mehr so gut, dass er eine Isolation immer nutzen kann, dass er sich da 1-gegen-1 durchsetzen kann. Und dann hätte man eben auch für ihn irgendwie andere Kombinationen finden müssen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon mal probiert haben, ihn irgendwo als Spot-Up-Shooter einzusetzen. Auch da ist dann immer die Frage, will er das überhaupt? Also ja, das ist auch so eine Gemengelage, wo die Mannschaft irgendwie von den Fähigkeiten nicht so richtig zusammenpasst, weil die sich teilweise überlagern und weil du irgendwo immer noch eine Lücke hast, weil sie eben nicht in der Lage sind, einen fließenden offensiven Basketball hinzubekommen. Und auf der Gegenseite haben sie einfach nicht die Defense, um dann immer das ausgleichen zu können. Du hast recht, um das noch abschließend zu sagen, sie haben gegen die sehr guten Teams, auch eine wirklich sehr gute Bilanz. Aber auch das ist immer ein small sample size und in den Playoffs kannst du dich auf den Gegner einstellen und du kannst die Schwächen deines Gegners viel gezielter nutzen und Matchups viel gezielter kreieren, als das bei 82 Saisonspielen möglich ist. Und ich glaube auch, da ist es so ein bisschen so ein Faktor, dass sich Russell Westbrook oder dann eben auch Paul George teilweise mehr motivieren können, wenn da National TV ist und sie spielen gegen Golden State oder Houston, als gegen andere Mannschaften. Ich glaube aber, in den Playoffs sieht das dann eben auch wieder anders aus.
Ja, interessante Überlegung, die du auf jeden Fall ansprichst. Der Spot-Up-Shooter Carmelo Anthony ist auch was, was mir immer mal durch den Kopf ging. Lustigerweise spielt, zumindest so wie ich die Oklahoma City Thunder wahrgenommen habe, Paul George diese Rolle viel häufiger. Ob das unbedingt die beste Lösung ist, das sei mal dahingestellt, Dominik. Steven Adams wurde von Lars angesprochen. Er vielleicht tatsächlich noch der wichtigere Baustein als Carmelo Anthony an der Seite von Russell Westbrook und Paul George. Aber, und das denke ich, kam bei Lars jetzt auch schon raus, es wird nicht nur über Russell Westbrook gehen können, es wird darüber gehen müssen, dass er Verantwortung abgibt, dass er letzten Endes die Spieler um sich herum auch einsetzt. Wir haben in der vergangenen Ausgabe über die Eastern Conference, haben wir über die Toronto Raptors gesprochen, dass da eben DeMar DeRozan nicht mehr alles versucht mit Hero Basketball zu lösen, sondern eben auch den Spielern um sich herum vertraut. Und wenn das Russell Westbrook nicht tun wird, dann wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig.
Genau, ja. Und dann noch kurz, bei Westbrook ist einfach das Problem, Lars hat es schon angesprochen, ich glaube, neben ihm zu spielen als Mitspieler ist unheimlich schwer, denn er ist sehr balldominant und wenn er den Ball nicht in den Händen hat, dann macht er gar nichts. Also abseits des Balles macht er wirklich nichts. Er cuttet nicht zum Korb, er stellt keine Screens, er ist keine wirkliche Gefahr als Spot-Up-Shooter. Deshalb, was machst du als Team? Du musst quasi ihm den Ball in die Hände geben, denn sonst nützt er dir nichts. Und das ist erstens als Mitspieler dann enorm schwierig, wenn du immer nur den Ball bekommst und werfen sollst. Aber ja, als Anthony oder als Paul George, du bist einfach sehr abhängig von Russell Westbrook und seiner Spielart. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das mitunter dann ja sehr anstrengend ist und auch auf die Leistung schlägt.
Sehr gut zusammengefasst.
Lasst uns auf den anderen Teil dieser Erstrundenbegegnung schauen. Über die haben wir nämlich quasi noch gar nicht gesprochen. Die Utah Jazz, die standen 9 Spiele hinter der 50% Siegesmarke Mitte Januar. Dann kam Rudy Gobert zurück und sie legten eine unfassbare Serie hin. Nur ein Team hat in dieser Zeit dann mehr Spiele gewonnen und das sind die Houston Rockets. Die Utah Jazz, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, scheinen Basketball zu spielen, der wie für die Playoffs gemacht ist. Eine unfassbar gute Defense, in diesem Zeitraum die beste der kompletten Liga. Dazu haben sie mit Donovan Mitchell einen Rookie, der überraschend stark ist, wurde an Position 13 gedraftet. Und ist, ja, ich glaube lustigerweise seit Carmelo Anthony der erste Rookie, der sein Team in Punkten anführt. Ja, die Utah Jazz sind sicherlich für den Upset gut gegen die Oklahoma City Thunder, wenn man das denn dann überhaupt so bezeichnen kann, Lars. Denn es ist eine Serie, die wahrscheinlich mehr oder minder auf Augenhöhe geführt wird.
Genau, und dann kommt eben ein Punkt dazu, den du gesagt hast. Defense wins Championships oder dann eben in dem Fall einfach dann erstmal die Serie und wir hatten viel über Russell Westbrook geredet. Statistik, wenn Rudy Gobert auf dem Feld ist, dann zieht er 10% weniger zum Korb als sonst, also beziehungsweise dann nutzt er glaube ich 25% seiner Ballbesitze, um zum Korb zu ziehen und ansonsten gegen Utah hat er 35% genommen, also da sieht man schon ein bisschen, wie der auch jemanden wie Westbrook, der ja im Normalfall als ein Spieler gilt, der da keine Angst hat, schon beeinflussen kann und der einfach dann eben auch eine ganze Offensive des Gegners ein bisschen vom Korb weghält und dann einfach die ein, zwei Fuß den Gegner weiter weghält oder der Wurf wird ein bisschen unkoordinierter, die Flugkurve wird höher, schlechter und ja, das ist schon, also Utah ist wirklich beeindruckend und vor allem, wenn man eben auch bedenkt, dass sie ja mit Gordon Hayward eigentlich das Gegenstück zu Gobert ein bisschen verloren haben. Der sollte ja sozusagen, so habe ich zumindest gesehen, offensiv derjenige sein, der die Mannschaft führt und Gobert eben dann die Defensive. Und der fehlt ihnen, aber trotzdem, oder der wird nicht mehr wiederkommen, aber trotzdem haben sie es geschafft, jetzt eben die Playoffs zu erreichen. Und ich glaube auch, dass sie eben, ja, einfach auch da wieder den Punkt Momentum haben. Die zweite Saisonhälfte war halt bei Utah wesentlich besser als oder sehr, sehr gut. Und die kommen eben positiver in die Playoffs als Oklahoma. Und ich glaube, dass das eben dann auch wieder ja, so ein X-Faktor sein kann. Wie kommst du überhaupt rein? Ne? Also das ist ja immer auch etwas Ansonsten, wie du schon sagst, es ist wenig unterschiedlich, auch wenn man sich so bestimmte Sachen anguckt. Heimbilanz, Auswärtsbilanz sind sehr, sehr ähnlich. Und was einfach ins Auge sticht, ist eben die defensive Stärke der Utah Jazz, dass sie nicht mal 100 Punkte pro Spiel zulassen, selber aber trotzdem auch noch eine halbwegs vernünftige Offensive haben, also bessere Net-Rating, ja, das ist schon alles etwas, was irgendwo für Utah spricht und eben nicht für Oklahoma.
Dominik, ich bin über eine Statistik gestolpert, die mich wirklich erstaunt hat und die ich mehrfach lesen musste, um sie zu glauben. Ricky Rubio ist nicht unbedingt als Schütze in der NBA verschrien, geschweige denn irgendwie als überragend guter Werfer. Aber seit der Rückkehr von eben Rudy Gobert, beziehungsweise, ja, doch, seit der Rückkehr von Rudy Gobert, trifft, und man glaubt es kaum, Ricky Rubio fast 44% seiner Dreipunktwürfe. Ist Rubio am Ende derjenige, der die Entlastung für Donovan Mitchell kreieren kann, sodass nicht alle Verantwortung auf einem Rookie lastet?
Ja, das kann sehr gut der Fall sein. Allgemein finde ich bei Utah, sie sind ein sehr, ja, kompaktes Team, auch offensiv, sie lassen den Ball so gut laufen, sie gehören zu den Teams mit den meisten Pässen, sie bewegen sich gut, da hat Quinn Snyder wirklich ein gutes System gefunden. Und dann gibt es zum Beispiel noch jemand wie Joe Ingles, der den Dreier mit 44% trifft und von seinen 5,7 Versuchen sind einfach der große Teil sind weit offene Würfe. Und das spricht erstens für ihn, dass er sich gut bewegt, dass er die Würfe gut trifft, aber es spricht insgesamt auch für das Team, dass sie eben den Ball gut laufen lassen und dass sie dann ihre freien Leute finden, denn offensiv ist jetzt das Team nicht wirklich das Talentierteste, sie haben auch, ihr Offensive-Rating ist jetzt gerade im Mittelfeld der Liga wirklich auf Platz 15, aber sie haben dann doch einige Spieler, die einfach ihre Würfe treffen und sie, ja, in einem Low-Scoring-Game sie dann einfach auch rausreißen können mit, ja, gut, dann mit Donovan Mitchell haben sie auch einen Spieler, der für sich selbst kreieren kann. Und das ist schlussendlich dann schon viel wert.
Ja, wir hatten es schon mehrfach angesprochen. Es ist schwierig, weil es Teams sind, die sich auf einem sehr ähnlichen Niveau befinden, wenngleich die Voraussetzungen sehr verschiedene sind. Lars, wie endet diese Serie am Ende? Sind die Utah Jazz, du hast es angesprochen, durch Momentum und Defense am Ende den Ticken besser?
Ja, also für mich schon. Ich glaube auch, dass sie irgendwie den Heimvorteil insofern haben, dass es irgendwo immer schwierig ist. Ich glaube, Utah ist auch ein bisschen höher. Also für andere Teams ist es auch nicht so einfach, da immer zu spielen. Ich sage Utah in 6. Also das ist für mich so eine Serie, wo ich ja in dem Sinne dann Upset-Potenzial sehe. Du hast ja schon gesagt, dass es eher ja, bei 5 gegen 4 ist es immer so ein Close Call, also nicht wirklich ein Upset, aber ich sage, Utah gewinnt in 6.
Dominik, gewinnt Utah in 6 oder wird es eine engere Kiste oder womöglich auch deutlicher in die eine oder andere Richtung?
Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich die Paarung, bei der ich mir am schwersten getan habe. Wenn jetzt Utah den Heimvorteil hätte, dann hätte ich wohl auf Utah gesetzt, auch in 6, aber da jetzt wirklich Oklahoma City die Nummer 4 ist, nehme ich sie jetzt in 7, aber ich fühle mich nicht wirklich wohl dabei.
Okay, ich bin gespannt. Ich würde es Utah einfach unfassbar gönnen, nach diesem Comeback, das sie da innerhalb der Saison hingelegt haben. Und ja, quasi ohne Star-Power dann so souverän in die Playoffs einzuziehen. Ich bin gespannt, wie sich's entwickelt. Wir gucken dann gleich auf das nächste Matchup. Da heißt es dann Monobraue gegen heißes Dreierhändchen. Die New Orleans Pelicans treffen auf die Portland Trail Blazers. Und wir sprechen darüber hier bei Triple Double auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Als sich DeMarcus Cousins am 26. Januar mit einem Achillessehnenriss aus dem Spielbetrieb verabschiedete, da sahen im Prinzip alle die Flügel der New Orleans Pelicans gestutzt und jeder ging davon aus, dass es, wenn dann mit Ach und Krach, überhaupt nur für die Playoffs langt. Am Ende trägt Anthony Davis sie mit überragenden Leistungen, die ihm, wenn er sie die komplette Saison über abgerufen hätten, wohl ein gutes eine gute Position im MVP-Rennen einbringen würde, souverän in die Playoffs. Noch souveräner treten letzten Endes die Portland Trailblazers, angeführt von Damian Lillard, auf die es am Ende sogar auf Platz 3 schaffen und sich damit den Heimvorteil in Runde 1 sichern. Es ist ein bisschen, ein unterschiedliches Spiel, oder es sind zwei sehr verschiedene Mannschaften. Auf der einen Seite Anthony Davis als dominanter Big Man, auf der anderen Seite Damian Lillard mit Unterstützung von CJ McCollum als dominanter Backcourt. Lars, was ist das für eine Serie? Was erwartest du da im Aufeinandertreffen dieser beiden doch sehr verschiedenen Mannschaften?
Ja, ich würde erstmal sagen, ein bisschen dumm gelaufen für Portland, ne? Also für mich ist New Orleans genau der Gegner, den sie nicht haben wollten, und genau eine Mannschaft, die eben genau die Schwachstellen, die Portland hat, aufdecken kann. Und auf der anderen Seite passen die Trailblazers doch noch ganz gut zu dem, was New Orleans da bieten kann. Ja, du hast es erwähnt, es ist einfach ein bisschen unterschiedlicher Stil. Du hast eben mit Damian Lillard und CJ McCollum da ein sehr gutes Backcourt-Duo bei den Trailblazers. Auf der Gegenseite hast du einen Anthony Davis, der jetzt so ein bisschen wild gelaufen ist, in Anführungsstrichen, zum Schluss. Also der ja nach dem Ausfall von DeMarcus Cousins da teilweise Zahlen aufgelegt hat. Also das waren Dinge, die man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat oder noch nie in der NBA, was er da für Spiele abgeliefert hat. Ja, und ich stelle mir eben ein bisschen die Frage, wer soll ihn verteidigen auf Seiten von Portland? Also da ist für mich ein ziemliches Fragezeichen dahinter. Und dann die Trailblazers. Ich hatte vor ein paar Wochen an einem Conference Call teilgenommen von der NBA. Da waren eben die Trailblazers mit dabei. Da waren ein paar Spieler, der Coach. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo man so ein bisschen auch das Gefühl hatte, okay, die laufen jetzt mit diesem dritten Platz weg. Also die sichern den komplett und können dann da sehr, sehr souverän eben vielleicht auch ein bisschen den Rest der Saison ausklingen lassen. Und am Ende ist es ja doch nochmal sehr knapp geworden. Ich meine, zwei Plätze trennen sie von Platz 8, drei Plätze trennen sie vom Nichterreichen der Playoffs. Also das war dann doch nicht mehr so souverän, wie das zwischenzeitlich aussah. Ja, und bei Portland ist eben auch so die Frage, die haben zwar jetzt zum Beispiel auch schon mal vor Jahren gegen Houston eine Serie gewonnen, aber trotzdem ist das für mich eine Mannschaft, der irgendetwas fehlt. Ich würde da eben tendenziell sagen, ein sehr, sehr guter Spieler, in Klammern vielleicht mal LaMarcus Aldridge, der weggegangen ist, Klammer zu, unter und um den Korb. Also jemand, der eben dann auch da ein paar Punkte, Rebounds, was auch immer beisteuern kann, oder eben auch ein sehr, sehr guter defensiver Center. Sowas würde Portland sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Ich glaube sogar, es gab Gerüchte mit DeAndre Jordan, wenn ich mich richtig erinnere, an der Trade Deadline. Und solange sie diesen Spieler nicht haben, sind sie so ein bisschen für mich etwas unvollständig und können mit dem Backcourt sicherlich auch eine Serie gewinnen, aber fehlt mir noch ein bisschen was für höhere Weihen.
Lars spricht's an. Dominik, es war ja so, dass Jusuf Nurkić zu den Portland Trailblazers kam, und zwar Mitte der vergangenen Saison. Das wurde von vielen, vielen Seiten belächelt, ich nehme mich da nicht aus, aber es scheint zumindest in der Regular Season der absolut richtige Move gewesen zu sein. Die Portland Trailblazers verstehen's in dem Schema von Terry Stotts, defensiv so zu spielen, dass sie viele schwere Würfe nur zulassen, meistens aus dem Midrange-Bereich, und das lässt sich dann eben Jusuf Nurkić einfach schmecken und sammelt da dann die Rebounds ein. Jetzt bekommen sie, und Lars hat es angesprochen, mit Anthony Davis aber eine Urgewalt da in Korbnähe, der, und wenn man das ganz ehrlich nüchtern betrachtet, wahrscheinlich Jusuf Nurkić rumschubsen wird wie ein Schuljung. Insofern hilft dann womöglich dieses an und für sich ganz gut angelegte Spielschema der Portland Trailblazers vielleicht nicht mehr und wird ihnen das, was sie in der Regular Season letzten Endes stark gemacht hat, da dann richtig zum Verhängnis?
Ja, das könnte sehr, ja, sehr wahrscheinlich zum Matchup-Problem werden, eben wenn Davis mit Mirotic den Frontcourt bildet, denn Mirotic bietet Spacing, er steht an der Dreierlinie, da nimmt er mal schon zum Beispiel Aminu aus dem Spiel, um Davis zum Beispiel zu doppeln. Das heißt, Davis wird ja im Normalfall ein 1 gegen 1 gegen Nurkic haben und so gut sich Nurkic wirklich entwickelt hat und da muss ich sagen, da hat Portland einen guten, also einen soliden Job gemacht. Im 1 gegen 1 gegen Davis hat kaum ein Big in der Liga wirklich eine Chance, denn er ist so variabel. Er kann per Fadeaway treffen, er trifft aus der Mitteldistanz, er kommt zum Korb, er zieht seine Freiwürfe. Also das könnte wirklich, wie Lars schon gesagt hat, vom Matchup her ein Problem werden für die Trailblazers.
Bei den Trailblazers haben wir ja gerade eben schon thematisiert, da ist die Star Power im Backcourt beheimatet. Jetzt war nach dem Ausfall von DeMarcus Cousins die Frage, wer kann Anthony Davis zur Seite springen? Sie haben Mirotic geholt, der sicherlich seine Rolle gut ausgefüllt hat. Und dann war die Frage, was kann Jrue Holiday jetzt nochmal beisteuern? Was kann vielleicht auch von Rajon Rondo kommen? Können die beiden denn eigentlich nebeneinander existieren? Und man muss sagen, zu meiner Überraschung, Lars, dass das erstaunlich gut funktioniert hat, dass Jrue Holiday dadurch, dass eben der Ballvortrag gefühlt komplett über Rajon Rondo läuft, einfach als Scorer in Erscheinung treten kann und Rajon Rondo und Anthony Davis, das scheint zu harmonieren.
Ja, also erstaunlicherweise ist Rondo immer noch in der Liga, also es sah ja vor ein paar Jahren so ein bisschen so aus, als ob er wirklich jetzt irgendwann dann eben auch nicht mehr spielen kann, aber ja, er hat da eben... Er spielt eben das, was er kann. So, und auch man weiß eben in New Orleans auch, dass Rondo eben in gewissem Maße beschränkt ist, dass er eben ja kaum werfen kann, dass er eben auch von außen keine Gefahr ist, dass man ihn kaum Freiwürfe werfen lassen sollte. Aber wenn du genau weißt, was er kann und was er nicht kann. Und wenn du das eben auch so einsetzen kannst, dass es zu deinem Team passt, dann ist das, glaube ich, schon eine gute Kombination. Und da sieht man eben auch so ein bisschen, wir hatten eben dann über Oklahoma gesprochen, ich sehe das wirklich sehr, sehr positiv, dass sie in der Lage waren, diese Anpassung auch vorzunehmen. Und dass sie eben dann eben auch, wie du sagst, einen Holiday haben, der dann eben auch als Spot-Up-Shooter mal in Erscheinung tritt und der eben dann auch weiß, okay, ich habe den Ball jetzt eben nicht so oft in der Hand, aber derjenige, der den Ball in der Hand hat, der weiß, wo ich hinlaufe, der weiß, wo ich im Zweifel stehe und der findet mich. Und das ist eben dann diese Teamchemie, dieses Eingespieltsein, was da wichtig wird. Auch bei Rondo würde ich aber einschränkend sagen, dass da eben auch das gilt, was bei anderen Spielern auch gilt. In den Playoffs kannst du die Schwächen viel, viel stärker aufdecken als Mannschaft, weil du dich dann eben genau darauf konzentrieren kannst, also als Gegner, weil du dich genau darauf konzentrieren kannst und weil du genau dann eben sagen kannst, okay, den lassen wir dann eben mal offen stehen, dem bieten wir dann eben mal die Gelegenheit, dort einen freien Wurf zu nehmen und dann ist wieder die Frage, wie antwortet New Orleans da drauf und wie antwortet Rajon Rondo da drauf, aber ja, ich muss eben auch sagen, Chapeau, also die haben mich sehr, sehr überrascht, dass sie das so lange offen halten konnten mit den Playoffs und dann am Ende sogar geschafft haben. Das hätte ich so nicht erwartet. Also ich hatte echt gedacht, die fallen raus und Denver oder wer auch immer da, die Clippers, die rücken dann eben nach in die ersten acht. Also wirklich Hut ab.
Dominik, ist es vielleicht so ein bisschen vergleichbar bei den New Orleans Pelicans aus Sicht der Portland Trailblazers wie mit den Cavaliers, dass du sagen musst, okay, dann lassen wir eben einen Spieler mehr oder minder gewähren, aber wir müssen das restliche Team irgendwie ausschalten. Siehst du bei den Portland Trailblazers die Möglichkeit, dann eben den Rest des Kaders da so ein bisschen lahmzulegen? Damian Lillard und CJ McCollum sind nicht unbedingt die weltbesten Verteidiger, aber sie haben Schritte nach vorne gemacht und für Leute wie Rondo, für Leute, letzten Endes wie Jrue Holiday, da muss es doch dann eigentlich lang. Ist das das Konzept, das die Portland Trailblazers mal ganz simpel runtergebrochen vielleicht verfolgen sollten?
Ja, also davon gehe ich aus. Sie haben mit Aminu ist jetzt auch ein guter Verteidiger oder ein überdurchschnittlicher bis guter Verteidiger. Den kannst du im im Notfall dann auch später zum Beispiel auf Holiday ansetzen, wenn der zum Beispiel heiß läuft. Aber ich denke schon, dass mit Lillard und McCollum, dass sie beide gut genug sind, um Holiday und Rondo jetzt nicht eskalieren zu lassen, das dann doch einigermaßen im Zaun halten.
Ist hier auch Upset Alert angesagt? Lars, können die Portland Trailblazers Anthony Davis am Ende stoppen? Oder müssen wir andersrum vielleicht auch fragen, können denn die Portland Trailblazers überhaupt gestoppt werden? Kann Damian Lillard von den New Orleans Pelicans gestoppt werden?
Also ich muss da sagen, da bin ich auch wieder beim schlechter platzierten Team, weil mich einfach Davis sehr, sehr beeindruckt hat mit dem, was er gespielt hat und weil er auch zum Beispiel vor Jahren ja gegen Golden State schon mal gezeigt hat, da hat es dann eben nicht gereicht, da sind sie zwar im Sweep rausgegangen, aber da war der Kader der Pelicans ja noch schlechter, würde ich jetzt sagen, als er im Moment ist und die Warriors auf der Gegenseite waren ein besseres Team. Und da hat er schon angedeutet, dass er auch in den Playoffs in der Lage ist, dann eben eine Serie sehr offen zu gestalten. Und ich glaube, dass sie in dieser Serie sehr, sehr gute Chancen haben, dass er da viele Punkte machen wird, viele Rebounds holen wird. Und ich glaube an New Orleans in 6.
Ja, du sprichst es an. 2015 war das. Damals hat er durchschnittlich 31,5 Punkte, 11 Rebounds, 3 Blocks und 1,3 Steals aufgelegt gegen Golden State 2015. Also das Team, das ja dann damals erstmalig die Meisterschaft geholt hat oder die erste Meisterschaft um Stephen Curry geholt hat. Ja, Dominik, wie geht es aus?
Ja, ich habe Portland in 7. Ich vertraue da einfach Damian Lillard. Der hat diese Saison so oft in der Crunch-Time abgeliefert, wichtige Dreier getroffen. Und ja, dieser explosive Backcourt, der gibt meiner Meinung nach dann einfach den Ausschlag. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es nur schon alleine von der Pace abläuft. Denn New Orleans spielt die höchste Pace in der Liga mit 102,7 und Portland spielt dann doch ja relativ langsam mit 98,8. Und da bin ich schon gespannt, wer wem eher das Tempo aufdrückt. Das könnte dann doch auch entscheidend in der Serie werden.
Ja, wir sind gespannt. Unsere beiden Experten hier sind erstmalig unterschiedlicher Meinung. Mal gucken, wer am Ende recht behält. Als nächstes widmen wir uns dann der vorletzten Serie in den Playoffs. Die San Antonio Spurs gastieren im ersten Spiel bei den Golden State Warriors, also beim amtierenden Meister, bei dem Team, das in den letzten Jahren die Liga beherrscht hat, aber diese Saison ein bisschen in Straucheln gekommen ist.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Klay Thompson äußerte jüngst ein gewisses Unverständnis angesichts der Kritik an den Golden State Warriors. Er meinte, als er Rookie war, gewann sie 23 Spiele. Er wüsste nicht, was an 58 Spielen auszusetzen sei. 58-24 ist die Bilanz der Golden State Warriors. Damit sind sie doch deutlich am Ende auf Platz 2 eingelaufen hinter den Houston Rockets, aber eben auch noch deutlich vor den San Antonio Spurs, die komplette Saison abzüglich weniger Spieler auf ihren Starspieler Kawhi Leonard verzichten mussten und am Ende von LaMarcus Aldridge aber dennoch dann endlich zumindest das bekam, weswegen sie ihn einst geholt haben. Die Golden State Warriors müssen in Runde 1 dazu auf Stephen Curry verzichten, damit auf, ja, letzten Endes die Schaltzentrale in ihrem gefürchteten Offensivspiel. Und damit bleibt die Frage, wozu Golden State denn eigentlich in der Lage ist und was Greg Popovich aus den San Antonio Spurs herauskitzeln kann, Dominik.
Ja, das ist nach dieser Regular Season relativ schwer zu beantworten, denn man weiß wirklich nicht, wie ernst Golden State viele dieser Spiele genommen hat. Man sah teilweise wirklich, wie lustlos sie spielten, jetzt auch in den letzten Wochen. Sie haben ja mit, was weiß ich, 30 Punkten Unterschied gegen Utah verloren. Und da bin ich auch wieder gespannt, ob sie dann so schnell den Schalter umlegen und dann bereit für die Playoffs sind. Aber auch ich würde ja derzeit eher nicht gegen die Warriors wetten, denn was sie in den letzten paar Jahren da abgeliefert haben, das verdient schon ein bisschen Vertrauen in sie.
Ja, man soll ja nie, in den USA ist es ja so, dass man niemals gegen den amtierenden Meister setzt, bis dieser eben verloren hat. Die Golden State Warriors mussten ja in dieser Saison, Lars, schon mal auf Stephen Curry verzichten. In dieser Phase haben sie dann wirklich gute Defense gespielt und darüber wird es auch irgendwie gehen müssen. Jetzt hat es Dominik schon angesprochen, in den letzten Wochen, da wirkte das alles reichlich lustlos. In der Abwesenheit von Stephen Curry haben sie Spiele teilweise wirklich hergeschenkt. 40 Punkte waren es im letzten Saisonspiel gegen die Utah Jazz Unterschied. Da ja, haben sie so ein bisschen austrudeln lassen. Aber es ist ein Team mit viel Erfahrung, auch mit viel Playoff-Erfahrung, dem man zutrauen muss, dass sie rechtzeitig den Schalter wieder umlegen können, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Es ist auch so, es gab ja auch schon teilweise Kritik, weil Steve Kerr schon vor der Saison gesagt hat, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und dann haben eben einige Medienvertreter jetzt schon gesagt, ja, dass er sich dahingestellt hat, ist nicht besonders clever, weil damit hat er der Mannschaft direkt eine Entschuldigung gegeben. Da wäre ich immer vorsichtig mit solchen Aussagen, weil ich glaube, dass gerade Steve Kerr jemand ist, der ja jetzt selber eine Mannschaft betreut, der aber auch in Chicago und bei den San Antonio Spurs mehrere Meisterschaften gewonnen hat und genau, was es eben heißt, dann ein viertes Jahr hintereinander ein Finale zu erreichen. Das hat er ja sogar geschafft mit zwei Teams dann zwar, aber trotzdem ist ihm das gelungen. Und wenn ich jetzt die Warriors so ein bisschen vergleiche, da fallen mir dann eben zum Beispiel auch die Bulls an. Und bei den Bulls gibt es eben so Geschichten vom Jahr 98. Das war ja so vergleichsweise jetzt so das Jahr, in dem sich die Warriors auch so ein bisschen befinden. Da war es wohl so, dass einige Spiele eben nur gewonnen wurden, weil du da diesen positiv verrückten Michael Jordan hattest, der sich dann eben für jedes Spiel motivieren konnte. Und vielleicht sind die Spieler jetzt in Golden State nicht ganz so wahnsinnig wie ein Michael Jordan und die können sich nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten ziehen, sondern im Zweifel ist es dann eben so, dass so ein Spiel dann eben auch mal den Bach runtergeht und dass sie dann eben auch ein normales Saisonspiel verlieren. Ja, aber also das, wie gesagt, man sieht es ja, wenn man jetzt auch die jüngste Historie sich anguckt, auch die Miami Heat waren ja am Ende eine Mannschaft im vierten Jahr, wo du schon gesehen hast, dass es sehr, sehr schwierig ist. Die waren dann halt einfach alt. Das ist jetzt bei den Warriors noch nicht der Fall, aber es ist sehr schwierig, so lange so konstante Leistung zu bringen und sich dann auch immer wieder zu motivieren. Und ich meine, 82 Saisonspiele sind schon sehr, sehr viel. Das ist schon ein Brett, was du da bohren musst in der regulären Spielzeit. Und ja, also wenn sie jetzt in den Playoffs schnell ausscheiden, dann denke ich, kann man sie kritisieren. Aber ansonsten, sie haben 73 Spiele gewonnen und sind nicht Meister geworden. Wenn sie jetzt 58 gewinnen und werden Meister, wen interessiert's?
Ja, kräht am Ende kein Hahn danach. Dominik, wie groß ist vielleicht eben auch der Anteil an diesem Negativlauf, dass man da auf Stephen Curry verzichten musste? Wir hatten, glaube ich, neulich schon mal darüber gesprochen, dass es ja wirklich extrem ist, wie groß der Unterschied in der Offense ist, wenn Curry in diesem Team auf dem Feld steht und wenn er quasi fehlt. Man hatte ja vor der letzten Saison noch darüber diskutiert, ob es überhaupt noch, oder während der letzten Saison, ob es überhaupt noch das Team von Stephen Curry ist oder ob es nicht das Team von Kevin Durant ist. Ich glaube, nach dieser Saison kann man diese Frage relativ einfach beantworten.
Ja, der Unterschied ist riesig. Also die Warriors haben mit Curry ein Offensive Rating von 120, ohne ihn 104. Sie haben eine Pace von 106 mit ihm, ohne ihn nur 98. Und ja, das sind Welten. Also sie sind mit ihm eine Elite-Offense, ohne ihn weit unterdurchschnittlich. Und ja, die ganze Statik des Spiels verändert sich. Es bewegt sich viel weniger, also die Spieler bewegen sich weniger, der Ball bewegt sich weniger. Es werden mehr Isolations von Durant gelaufen. Und generell, man sieht einfach, wie wichtig er für das Spiel der Warriors ist. Man kann eventuell argumentieren, dass Durant individuell der bessere Spieler ist. Aber für das Team wichtiger ist ganz sicherlich Curry, denn er gibt so viel mit dem Ball, ohne den Ball, wie viel Spacing er bietet. Du kannst ihm wirklich keine 2 Zentimeter Platz lassen. Er wirft von überall, er schließt am Korb exzellent ab. Er hat ein gutes Passspiel, auch wenn er ab und an ein wenig zu schlampig mit dem Ball ist. Er ist kein Negativverteidiger mehr. Also ja, ohne ihn sind die Warriors wirklich ein ganzes Stück schlechter.
Sie werden auf jeden Fall auf ihn verzichten müssen in Runde 1. So waren zumindest die Aussagen der Golden State Warriors. Stephen Curry hat zwar selber gesagt, dass er hofft, noch rechtzeitig eingreifen zu können. In welcher Form er dann zurückkommt, das steht auf einem anderen Blatt. Es wird so laufen müssen, dass von Draymond Green beispielsweise auch viel, viel mehr kommen muss, gerade im Punkto Defensive. Und Defensive ist sicherlich auch das Stichwort, das bei den San Antonio Spurs an oberster Stelle stehen muss, Lars. Die San Antonio Spurs haben, wenn man ganz ehrlich ist, einen einzigen Offensivspieler und das ist LaMarcus Aldridge. Danach kommt viel, viel, viel nichts. Und deswegen muss es über Defense gehen.
Das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass es Greg Popovich und seinem Trainerteam irgendwie gelungen ist, aus nichts auch noch was zu machen. Also da eben auch wieder bemerkenswert, dass die überhaupt in den Playoffs sind. Und du hast es ja erwähnt, außer LaMarcus Aldridge, ja, kennt man da wenige Spieler, beziehungsweise sind da wenige Spieler, die jetzt in der Phase ihrer Karriere, wie in Paul Gasol, noch so gut sein können, dass sie da irgendwie die Mannschaft tragen. Also das ist dann eben auch das Kollektiv, was da sehr gut arbeitet. Und ganz klar, es ist eben einfach die komplette Mannschaft. Und auch da ist es so, LaMarcus Aldridge hat eben rund um das All-Star-Game auch auf die Frage hin gesagt, was ist denn oder was ist einer der Gründe, warum die Spurs jedes Jahr so gut sind? Und da hat er eben gesagt, weil sie ein System haben, weil sie eine Struktur haben und weil sie dann eben auch die Spieler genau so einsetzen in dieser Struktur und weil jeder dann eben auch wieder weiß, wenn er denn reinkommt, wenn er denn da ist, was er zu machen hat. Und sie machen die Spieler einfach eben auch besser. Also der Coaching-Staff rundherum macht die Spieler besser und das ist eben eine der großen Stärken der Spurs. Ja, man muss natürlich sagen, dass Aldridge da wahrscheinlich sehr auf sich allein gestellt sein wird. Und du hast es gesagt, es muss über die Defense laufen. Nur da ist dann die Frage, wer soll denn, also Danny Green, okay, der ist noch ein sehr guter Verteidiger. Aber ansonsten frage ich mich eben, wer soll denn die drei in der Offensive der Golden State Warriors da wirklich ausschalten von den San Antonio Spurs? Also das wird eine Monsteraufgabe und ja, also ich glaube, wenn nicht Kawhi Leonard irgendwie überraschend doch noch zurückkommt, dann kann das auch ganz schnell zu Ende sein da.
Ja, du sprichst es an, wer soll denn alle verteidigen? Einer, der in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, Dominik, ist DeJounte Murray, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, mittlerweile Starting Point Guard für die San Antonio Spurs, der ja sicherlich auch die ein oder andere Minute dann logischerweise sehen wird und der vor allen Dingen ja auch defensiv einen unglaublich guten Job mitunter macht.
Genau, ja, wie Lars schon gesagt hat, bei den Spurs ist es einfach die ganze Struktur in ihrer Franchise. Da hast du als junger Spieler, da kommst du rein, du lernst die Grundlagen nochmals, die werden dir eingetrichtert, bis du sie wirklich im Schlaf kannst. Und das sieht man auch einfach in ihrem Spiel, auch eben bei DeJounte Murray. Da ist defensiv, da sitzen die Grundlagen einfach. Da werden kaum Rotationen verschlafen, da werden keine dummen Fehler gemacht, da wird abseits des Balles nicht geschlafen. Und ja, deshalb sind auch die Spurs seit Jahren eine Top-5-Defense, weil es einfach, da wird das Auge auf die Grundlagen gelegt, da werden die simplen Dinge gemacht und das zahlt sich jetzt wirklich schon Jahre oder ja in Popovichs Fall jahrzehntelang aus.
Ja, mal gucken, ob es sich auch in dieser Saison auszahlt. Lars hat schon so ein bisschen angedeutet, bei allem Respekt, den man vor Craig Popovich und vor diesem Team haben muss, es fällt einem schwer zu glauben, dass da irgendwie großartig was geht. Im Gegenteil, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das auch im Sweep enden kann. Und über allem schwebt immer noch diese Personalie Kawhi Leonard, wo es so ein bisschen rumort auch, wo man nicht sicher ist, ist er nächstes Jahr überhaupt noch da oder geht er dann vielleicht doch weg oder ist er spätestens übernächsten Sommer weg. Das alles schwebt da so ein bisschen drüber. Lars, es fällt schwer zu glauben, dass da tatsächlich Spannung in dieser Serie aufkommen kann.
Ja, also im Grunde kann ich da nur kurz und knapp Ja antworten. Es ist eben einfach so, selbst wenn die Golden State Warriors nicht die Saison komplett so mit voller Motivation und mit vollem Speed und mit vollem Einsatz durchgezogen haben, sie sind unfassbar gut. Und man muss sich halt einfach auch mal ein bisschen nochmal immer wieder in Erinnerung rufen, was die Einzelnen überhaupt auch können. Also wenn man sich, letztens habe ich wieder gehört, irgendwann waren Diskussionen über das eine Spiel, wo Klay Thompson irgendwie nach drei Vierteln 60 Punkte oder knapp 60 Punkte hatte. Das ist schon unfassbar, was die abliefern können, wie die in der Lage sind, auch innerhalb kürzester Zeit mit ihren Läufen die Gegner so zu demoralisieren. Da gab es eben im letzten Jahr auch ganz, ganz tolle Artikel drüber, wo dann eben auch gegnerische Coaches, Doc Rivers hat dann eben einfach gesagt, es ist unfassbar frustrierend und es ist teilweise sogar so, dass sie gar nicht diese Läufe haben, aber der Gegner denkt, sie hätten diese Läufe, weil man die einfach selber als Gegner erwartet. Da gab es irgendwie ein Spiel gegen die Clippers, wo sie zwei, drei Dreier getroffen haben. Und in der Halbzeit sagt fragt Doc Rivers, wie viele Dreier haben die Jungs denn jetzt getroffen hintereinander? Und dann sagt irgendein Spieler fünf und dann sagt er, nee, das waren drei. Also ihr müsst schon aufpassen, aber dieser Effekt ist einfach so da. Und ja, ich erwarte auch da, dass sie in den Playoffs sofort ins Rollen kommen, dass Steve Kerr ihnen eben jetzt auch klar machen wird, okay, reguläre Saison ist vorbei, jetzt kommt es drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass Greg Popovich noch den einen oder anderen Trick auspacken wird, aber machen wir uns auch da nichts vor. Irgendwann gehen die als Trainer die Möglichkeiten aus und wenn deine Spieler eben qualitativ nicht ganz auf dem hohen Niveau sind, dann kannst du so gut sein, wie du willst, dann reicht es nicht. Und ja, wie gesagt, es wird für mich vielleicht die kürzeste Serie in den gesamten Playoffs, in der ersten Runde jedenfalls.
Ja, das ominöse dritte Viertel der Golden State Warriors, das schon so vielen Teams das Genick gebrochen hat, hast du ja im Prinzip gerade angesprochen. Dominik, was erwartest du für eine Serie? Defense der Golden State Warriors dann und Kevin Durant reißt es offensiv mit Unterstützung von Klay Thompson und dann wird die Sache eine klare Angelegenheit?
Ja, ich denke, mit dem Rezept wären die Warriors sicherlich zufrieden. Aber ja, wenn man sieht, die Warriors haben jetzt diese Saison die neuntbeste Defense in der Liga und man kann wirklich nicht sagen, dass sie sich da übermäßig angestrengt haben. Und das wird jetzt in den Playoffs ja meiner Meinung nach anders werden. Und dann sieht man auch, dass sie in den letzten Jahren eigentlich immer eine Top 5, wenn nicht sogar eine Top 3 Defense gestellt haben. Und wenn sie ihr Potenzial da abrufen und offensiv ja auch ganz normal spielen, wie sie das eigentlich immer machen, dann sehe ich da schwarz für die Spurs, denn ich meine, klar, sie können sehr langsam spielen, den Ball viel in den Post geben zu Aldridge, der dann entweder selber punktet oder von dort rauspasst, aber es sind einfach zu viele Events, es müssten Parker gut spielen, jetzt müsste Ginobili gut spielen, ihre Schüsse mit Green, Mills und so weiter, sie müssten hochprozentig treffen, Gasol müsste produktive Minuten bringen und defensiv nicht komplett auseinandergenommen werden und ja, das sind mir insgesamt dann am Ende zu viele Wins und ich sage mal, die Warriors sind 5, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es ein Sweep wird.
Eine Mannschaft, beziehungsweise nicht eine Mannschaft, sondern zwei Mannschaften, aber eine Serie bleibt noch übrig in der ersten Runde der Western Conference Playoffs. Die Houston Rockets sind das beste Team dieses Jahres oder dieser Saison. 65 Spiele haben sie am Ende gewonnen, haben damit den Franchise-Rekord. Selbst der Meistermannschaften pulverisiert die Minnesota Timberwolves. Ich hatte es eingangs gesagt, rutschen mit Ach und Krach gerade noch so in die Playoffs und wollen jetzt der große Spielverderber für James Harden und Chris Paul werden, so heißt der gute Mann. Jetzt war gleich der Name weg. Und darüber wollen wir uns dann hier abschließend bei Triple Double auf meinsportradio.de unterhalten.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Die Houston Rockets haben eine Saison gespielt, wie sie so vielleicht dann doch nicht zu erwarten war. Und das mit einer Art und Weise Basketball zu spielen, die die NBA selbst und von den Golden State Warriors noch nicht gewohnt waren. Die Houston Rockets nehmen in der kompletten Saison mehr Dreier als Zweipunktwürfe und sind das erste Team, das das überhaupt tut und treiben damit so ein bisschen den Basketball der letzten Jahre auf die Spitze. Der Erfolg gibt ihnen zumindest in der Regular Season recht. Jetzt ist natürlich die große Frage, lässt sich das auch in den Playoffs so bestätigen? James Harden und Chris Paul haben sich zusammengetan im Sommer, um endlich dieses Image loszuwerden, dass sie in den Playoffs nichts reißen können, Lars. Und aktuell, da muss sich jeder letzten Endes ja anhören, dass er da Lügen gestraft wurde, denn James Harden und Chris Paul können sehr, sehr gut nebeneinander existieren.
Ja, aber war das wirklich die Frage, ob die beiden nebeneinander existieren können? Also, ja, naja, gut, du hast recht, doch, da gab's ja immer so ein paar Artikel, wobei ich manchmal dann das Gefühl habe, dass man so sagt, es haben sich alle Leute gefragt, also in diesen Artikeln wird das dann so formuliert, aber im Grunde hat sich keiner so richtig gefragt, zumindest von den Experten nicht, denn wenn du dir anguckst, wie die beiden spielen können und was die beiden können, dann passt das sehr gut zusammen. Was man aber sagen muss, ist, dass Chris Paul in der Art und Weise, wie er jetzt teilweise eingesetzt wird, vorher noch nicht eingesetzt wurde. Also er war ja vorher immer derjenige, der den Ball in der Hand haben musste. So, das ist jetzt teilweise nicht so, weil natürlich ein James Harden den Ball in der Hand hat. Und jetzt zeigt sich eben dann auch manchmal, dass ein Chris Paul durchaus auch ein Spot-Up-Shooter sein kann und jemand, der auch Off-the-Ball spielen kann. Das hat er halt vorher nur nie gemacht, weil es in seinen Teams so wahrscheinlich auch gar nicht möglich war, weil eben kein anderer da war, der den Ball nach vorne bringen konnte. Könnte man jetzt natürlich nochmal rückwirkend fragen, warum man bei den Clippers nicht mal auf die Idee gekommen ist, das mit Blake Griffin und ihm zu probieren, aber das ist ja mittlerweile als Geschichte, ist ja keiner von beiden mehr da. Also ich finde, die beiden passen sehr wohl, sehr gut zusammen, vor allem, weil es einfach sehr gute Basketballer sind, weil sie, glaube ich, auch beide wissen, dass dieses Jahr ein Jahr sein kann, wo sie ihren großen Traum von der Meisterschaft zusammen erfüllen können. Auch da wieder Psychologie, Motivation ist eben immer sehr, sehr wichtig in den Playoffs. Und ja, also mir gefällt diese Kombination sehr gut, weil sie auch jetzt in der Endrunde vor allem dann eine Schwäche von Chris Paul ausgleichen kann, die er bisher hatte. Er war in den Playoffs auch immer gut, aber da habe ich eben auch einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen im letzten Jahr. Chris Paul hat einfach das Problem, dass er ein Stück zu klein ist, um komplett diese Dominanz, die er vielleicht in der regulären Saison hat, auch in den Playoffs umzusetzen. Wenn er jetzt aber neben sich jemanden hat, der ähnlich gut spielen kann, beziehungsweise vielleicht sogar noch besser mit James Harden, dann ist dieser Punkt plötzlich weg, denn dann kann man sich nicht mehr auf einen Chris Paul konzentrieren und den mit einem langarmigen Verteidiger abdecken, weil dann hast du einen zweiten Spieler daneben, der haut dir die Dreier rein. Und genau das ist wirklich eine Kombination, die sehr, sehr gefährlich ist. Es ist bekannt, dass alle anderen Teams außer den Houston Rockets und Chris Paul sehr, sehr gerne hätten im Kader. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die in diesen Playoffs wirklich auch zeigen kann, dass der Basketball, den sie spielen, eben auch in der Endrunde erfolgreich sein kann und dass man eben auch mit vielen Dreiern gewinnen kann.
Ja, das ist definitiv so, denn Live by the Free, Die by the Free trifft es zwar irgendwie, aber man muss ja auch sagen, angesichts des puren Volumens, Dominik, das sie an Dreier nehmen, ist es mitunter auch gar nicht so verheerend gewesen, wenn da Nächte dabei waren, in denen gar nicht ganz so viele Dreier gefallen sind. Obendrein kommt dann eben, dass James Harden im Zweifelsfall einfach gefühlte 22 Freiwürfe pro Spiel zieht und dann davon eben mindestens mal 18 reinmacht. Die Houston Rockets sind mehr als nur ein Dreier-Team. Chris Paul immer wieder gut als Midrange-Schütze, vielleicht der beste, den es in der kompletten NBA gibt. Und dann haben wir ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass sie mit Clint Capela jemanden unterm Korb haben, der, ja, wie gemeißelt ist für diese beiden.
Genau, ja. Ich meine, wie du schon gesagt hast, die Rockets haben jetzt nur die 13. beste Dreierquote in der Liga, aber durch ihr schieres Volumen, ja, macht das nicht so viel aus, denn sie haben so ein gewaltiges Spacing, dass jeder, dass auch wenn sie, keine Ahnung, an einem Abend nur 4 von 20 oder so treffen, dass dann trotzdem jeder Spieler, ob es jetzt Gordon, Harden, Paul, Ariza oder sonst irgendwer Anderson immer eng gedeckt wird. Und das ist ja irgendwie die ganze Krux an der Sache, denn wie verteilt das, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Houston mit Harden und Capella im Pick and Roll läuft, wie verteidigst du das? Gehst du unter dem Screen durch, dann nimmt Harden den Pull-Up-Dreier. Gehst du über den Screen, dann zieht Harden in die Zone. Ja, spielst du nur eine Prevent-Defense quasi, dann geht Harden auch in die Zone, spielt entweder den Lob auf Capella oder macht den Kick-Out-Pass zu seinem Schützen. Also ja, es ist irgendwie so pick your poison. Es gibt keine perfekte Lösung dafür. Und ja, die Houston-Spieler stehen ja auch nicht direkt an der Dreierlinie, sondern Gordon steht teilweise einen Meter dahinter. Und das dann zu verteidigen, ist enorm schwer. Und dann hat eben Harden den ganzen Platz in der Zone frei. Und wie du schon vorher gesagt hast, er kann unheimlich gut Fouls ziehen. Man als gegnerischer Fan greift man sich zwar manchmal an den Kopf, was da alles gepfiffen wird, aber ich vertraue jetzt da mal den Schiris und das macht er so gut und ja, sie produzieren einfach Punkte ohne Ende und selbst wenn es irgendwie klappt, ja, dann hast du halt einfach eine Isolation von Paul und Harden und da sind sie, ja, Liga für und da machen sie 1,12 Punkte pro Ballbesitz. Das ist wirklich die absolute Spitze in der gesamten Liga.
Ja, du hast es im Prinzip gut zusammengefasst. Das ist wirklich unglaublich. Sie haben insgesamt 6 Spieler, die 5 Dreier pro Spiel oder mehr nehmen und dann davon eben auch noch ja allesamt mindestens 35% treffen. Es gibt ja die ein oder anderen Artikel, die dann tatsächlich auch das einfach mal im Standbild zeigen, wie unfassbar breit die Houston Rockets das Spielfeld machen und damit die komplette Zone natürlich auseinander oder aufmachen, aufreißen. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu verteidigen. Und ausgerechnet die Minnesota Timberwolves, Lars, sollen genau das jetzt verteidigen, wo das doch in der Regular Season gegen alle anderen Teams schon nicht so richtig geklappt hat.
Ja, wir hatten das ja in der Folge zur Eastern Conference so ein bisschen angesprochen, den Vergleich eben auch zwischen Milwaukee und Minnesota, dass du dabei ein junges Team hast, das nicht so erfahren in der Verteidigung ist. Minnesota hat vielleicht einen kleinen Unterschied im Vergleich zu Milwaukee, einen kleinen Vorteil. Sie haben mit Jimmy Butler schon einen sehr, sehr guten und auch erfahrenen Verteidiger, der hoffentlich dann auch komplett gesund ist und bei 100% ist. Das wird mit entscheidend sein, denn er ist einer der wenigen, der dann eben einen von den beiden bei den Houston Rockets verteidigen kann. Aber dann kommt eben das zweite Problem, wer nimmt den dann jeweils offenen und wer verteidigt den? Jeff Teague ist auch kein schlechter Spieler, ist aber eben auch so eine Kategorie drunter, unter dem wirklichen Superstar-Level. Und ja, also normalerweise müsstest du eben sagen, dass Karl Anthony Towns einfach mal eine Monsterserie hinlegen muss und dann vielleicht auch zeigen muss, dass er etwas näher an Anthony Davis dran ist vom Niveau her, als das bisher so der Fall war. Das wäre für mich so ein Szenario, wo ich sage, okay, da könnte ich mir dann vorstellen, wenn der jetzt eben auch, sagen wir mal, 30 und 14 oder was ich was auflegt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Timberwolves die Serie offen gestalten können, offener gestalten können. Aber dass das passiert, ist in meinen Augen nicht so wahrscheinlich. Und dann hast du eben ja wieder die Situation, dass dann an der Seitenlinie ein Tom Thibodeau irgendwo verzweifelt, weil die jungen Spieler nicht das an Defensive spielen, was er möchte. Ein Punkt, den ich übrigens auch noch als Gefahr sehe, ist einfach auch dieser Thibodeau-Effekt, dass er seine Jungs irgendwie in Grund und Boden spielen lässt und dass die dann schon nach 3 Spielen so ungefähr fertig sind, weil die alle irgendwie plus 40 gespielt haben, oder dass ein Jimmy Butler sich wieder verletzt, weil er ihn auch nicht so schont oder so schonend wieder ranbringt jetzt in den Playoffs, wie das vielleicht sein müsste. Also das ist ja bei Thibodeau auch immer die Frage, wie behandelt er seine Spieler? Und wie lange lässt er die spielen? Das wäre auch noch so für mich ein Punkt, der ein bisschen gegen die Timberwolves spricht, weil sie ja dann auch, wenn man jetzt auf die Bank guckt, ja, die Namen sind da, aber Crawford, Rose, die haben halt ihre besten Zeiten schon hinter sich.
Ja, du sprichst den Punkt an, schon in der Regular Season das Vertrauen von Tom Thibodeau in die Bank gefühlt nicht vorhanden. Sehr, sehr viele Minuten für seine Starting Five. Die Houston Rockets auf der anderen Seite ja durchaus auch noch mit Power eben von der Bank, angeführt von Eric Gordon. Die Minnesota Timberwolves haben so ein bisschen das Problem, Dominik, dass sie in Karl-Anthony Towns auf jeden Fall einen unfassbar talentierten Spieler haben, der das aber in aller Regel eben nur an der Offense irgendwie aufs Feld bringt. Andrew Wiggins, der ist zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs. Jimmy Butler ist derjenige, der das Ganze offensiv und defensiv tatsächlich in sich vereint. Und dann gibt es noch den ein oder anderen Spieler, der das eine ganz gut, das andere ganz gut kann. Taj Gibson beispielsweise jetzt ja erst im Spiel eben dann gegen die Denver Nuggets beispielsweise Nikola Jokic dann da kaltgestellt. Aber es ist natürlich jetzt auch utopisch zu sagen, dass man dann irgendwie ja Taj Gibson dann da dazu auserküren möchte, dass ausgerechnet er dann vielleicht Chris Paul verteidigt. Das lässt die Probleme an anderer Stelle ja dann auch nicht kleiner werden. Die Minnesota Timberwolves müssten sich vielleicht am Ende einfach auf absolute High-Scoring-Games einlassen, aber das ist dann ein Rennen, das du gegen die Houston Rockets wahrscheinlich nicht gewinnen kannst.
Ja, im Normalfall verlierst du das. Und eigentlich rein potenziell wäre doch die naheliegendste Lösung, wenn man Butler auf Harden ansetzt und dann Wiggins zum Beispiel auf Paul, denn rein von seiner Athletik, von seiner körperlichen Gesamtheit würde Wiggins alles mitbringen, um ein super On-Ball-Defender zu sein. Aber er setzt es nicht um und ja, ich meine, welch besserer Zeitpunkt als das jetzt in den Playoffs gegen Harden und gegen Paul zu zeigen? Ich meine, das wird nicht klappen davon. Also da mache ich mir keine Illusionen, aber rein potenziell her wäre das meiner Meinung nach fast die beste Lösung für die Timberwolves, dass diese beiden 1 gegen 1 verteidigt werden, denn wie du schon gesagt hast, Towns, ja, ist eher in der Offensive beheimatet und ich glaube, es will niemand einen Switch von Towns am Perimeter gegen Harden oder gegen Paul, also das ist ja eine schwierige Situation für die Timberwolves.
Ja, definitiv. Also es ist nicht einfach, aber wenn Andrew Wiggins die Serie seines Lebens spielt, ihr habt es zuerst gehört, Dominik Cisani war derjenige, der es prognostiziert hat hier bei Triple Double. Lars, ja, wie geht das Ganze am Ende aus? Also die Fakten sprechen gefühlt eine ganz klare Sprache und sagen, Minnesota kann da vielleicht versuchen, offensiv was zu reißen, bekommt dann aber wahrscheinlich von Houston den Arsch versohlt und geht da in höchstens 5 Spielen nach Hause.
Genau. Also 5 Spiele wäre die Zahl Spiele, die ich da nennen würde, weil ich einfach dann immer so ein bisschen sehe, zu Hause können die Mannschaften dann nochmal was reißen, im Spiel 3 vielleicht, oder eben auch wenn es 3-0 steht, nochmal so eine extra Motivation, Spiel 4, aber mehr als ein Spiel sehe ich da auch nicht, dass die Minnesota Timberwolves gewinnen können.
Ja, ist am Ende, Dominik, der größte Erfolg, einfach nach 14 Jahren endlich wieder in den Playoffs zu sein, wenngleich das angesichts dessen, wie die Saison für die Timberwolves ja zwischenzeitlich auch verlaufen ist, wo sie den Heimvorteil vermeintlich schon mal sicher hatten, dann vielleicht doch auch zu wenig ist, aber jetzt eben angesichts der Platzierung dann am Ende einfach nicht mehr möglich.
Ja, also mit der Butler-Ausfall hat quasi ihre komplette Saison zerstört. Im Endeffekt ist es ja schön, dass sie in die Playoffs gekommen sind, aber bittererweise haben sie dadurch auch ihren eigenen First-Rounder verloren. Also ja, kann man das auch wieder ein wenig negativ sehen, aber ich sehe auch eher das Positive, dass sie nach so langer Zeit wieder mal in die Playoffs gekommen sind. Aber wie auch Lars rechne ich ihnen gegen die Rockets sehr, sehr wenige Chancen aus. Auch offensiv gefällt mir das oft nicht, gerade was Wiggins spielt, diese langen Zweier. Ja, da drehe ich mich dann lieber weg. Also ich sage mal, die Rockets sind 4, aber Lars hat das schon eigentlich relativ gut begründet, dass die Timberwolves doch in Spiel 3 oder in Spiel 4 irgendwie eins rausreißen können. Aber ich gehe mal mit den Rockets in 4.
Ja, vielleicht hat ja James Harden eine komplette Off-Night, um dann irgendwie im Spiel darauf doch wieder 60 Punkte und Triple-Double aufzulegen. Ich bedanke mich bei Lars und bei Dominik für die Einschätzung der 4 Begegnungen in der ersten Runde der Western Conference. Solltet ihr es noch nicht gehört haben, gibt's das Ganze auch noch für die Eastern Conference rund um LeBron James und alle anderen Teams. Und das war's dann an dieser Stelle erstmal von uns mit Triple Double. Wir melden uns dann wieder, wenn die erste Runde gespielt ist, blicken zurück auf diese, schauen dann natürlich voraus auf die Conference Semifinals, wer dann da aufeinandertreffen wird und sind natürlich auch werktäglich für euch da in der Sportshow mit den Zusammenfassungen der Playoff-Begegnungen der Nacht. Das war's für heute von Triple Double hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.